Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute wieder einmal ein Interview. Und zwar habe ich Robert Roggenmoser für ein Interview gewinnen können. Er ist von der Securosys und sie machen HSM-Lösungen. Bevor wir starten, wer bist du überhaupt, Robert?
Ich bin der Gründer. Zusammen mit Andreas Kuriger habe ich die Securosys gegründet. Das ist im 2014 gewesen. Wir haben im 2013 angefangen. Wer bin ich? Ich bin ein Schweizer Bündner, in Chur aufgewachsen, wo man Skifahrt den ganzen Tag, in Zürich studiert, war dann 17 Jahre in den USA im Silicon Valley, zuerst bei Intel, dann bei anderen Firmen, Broadcom, beim Startup, dann wieder bei einer großen Firma, dann wieder beim Startup. Und irgendwie nach 17 Jahren oder noch ein bisschen früher hat dann meine Frau gesagt, du Schatz, die 2 Jahre USA sind eigentlich um. Dann sind wir wieder zurück in die Schweiz gegangen und ich habe dann irgendwie als Ingenieur angefangen in den USA und am Schluss war ich irgendwie Senior Product and Development Manager of Everything und war nur noch im Flugzeug, unsere Technologien verkaufen und habe dann gedacht, wenn ich schon alles mache, neben dem Engineering auch den Verkauf, kann ich auch gut eine Firma gründen und da der Geschäftsführer werden. Das habe ich dann zusammen mit Andreas Kuriger gemacht im 2014.
Spannend, das war auch ein Punkt, den ich noch nicht gekannt habe, wie es dazu kam. Vermutlich kennt niemand die Securosys von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wer ist dann die Securosys? Was macht ihr?
Die Securosys ist eine Schweizer Firma, Sitz in Zürich. Wir haben etwa 40 Mitarbeiter weltweit. Wir sind profitabel, guten Cashflow und wir produzieren HSM, Hardware Security Module. Wir bieten diese auch als Cloud-Lösung an, so dass man da nicht die Geräte kaufen muss bei uns. Und wir haben natürlich auch Key-Management-Systeme dazu, so alles, was ein bisschen dazugehört. Und mehr Sicherheit im digitalen Umfeld reinzubringen. Also grundsätzlich sind wir eine Cybersecurity-Firma, die Produkte baut, nicht Software, Hardware, die Cloud-Lösungen anbietet.
Du hast ja jetzt schon verraten, für was HSM steht und gerade das Security in der Mitte, die Module. Was muss ich mir denn genau darunter vorstellen? Was wird in diesen Modulen gespeichert?
Ja, das ist eigentlich die schöne Frage nach meinem Elevator Pitch oder so.
Genau, zwangsläufig.
Wenn wir uns schauen, wie die digitale Welt funktioniert, wenn man in der digitalen Welt Vertrauen schaffen will oder Sicherheit schaffen will, dann wird eigentlich Verschlüsselung gebraucht und digitale Signatur. Und sobald ich sage Verschlüsselung oder digitale Signatur, braucht es Schlüssel, Verschlüsselungsschlüssel. Im Englischen ist es ein bisschen schöner, da sind es Encryption and Keys, oder? Im Deutschen sind es Verschlüsselung und Verschlüsselungsschlüssel.
Ja, richtig.
Oder Signaturschlüssel. Und jetzt ist die Frage, diese Schlüssel, wie sicher sind diese Schlüssel? Wie wurden sie erzeugt? Kann ich sie erraten, diese Schlüssel? Wie gut sind diese Schlüssel? Wo sind diese Schlüssel gespeichert? Und wer hat Zugriff auf die Schlüssel? Und ein Hardware-Security-Modul löst das eigentlich. Das generiert Schlüssel sicher. Das ist das Erste. Es speichert die sicher, so dass man keinen Zugriff hat in einer sicheren Box. Wenn ich versuche, die Box zu öffnen, werden die Schlüssel gelöscht. Und es kontrolliert, wer Zugriff haben kann auf diese Schlüssel. Und das gibt eigentlich die Sicherheit, die gebraucht wird, warum Leute HSMs, Hardware-Security-Module, einsetzen.
Ja, jetzt könnte ich ja sagen, Chrome, Firefox, Safari und Co., die machen ja die Schlüssel auch schon, wenn ich auf HTTPS-Seite aufrufe. Was sind denn Anwendungszwecke für eure Lösung?
Ja, wie gut die Schlüssel sind von Chrome und so weiter, ist eine andere Frage. Aber der typische Anwendungszweck ist, also fangen wir mit unserem größten Kunden an, das ist der Schweizer Finanzplatz, oder? Da wird jeden Tag werden 100 Milliarden an Franken in Transaktionen rumgeschickt zwischen den Banken in der Schweiz. Das läuft über die SIX, über Swiss Interbank Clearing. Und da wird jede Transaktion, die von einer Bank zur SIX geht und dann wieder zu einer anderen Bank, ist so ein Sternsystem, kann man sich das vorstellen, wird jede Transaktion signiert und dann authentisiert. Und das ist jedes Mal eine kryptografische Funktion, eine sogenannte asymmetrische kryptografische Funktion. Und dort werden die Schlüssel, die privaten Schlüssel, aus dem HSM genommen. Jetzt sind wir schon sehr technisch geworden.
Genau, das hat ja mit Kryptografie zu tun und das ist ja extrem komplex, wie so Schlüssel generiert werden. Entsprechend braucht ihr auch diese Leute.
Ja, sicher. Ich habe, als ich an der ETH studiert habe, mal sogar einen kryptografischen Chip gebaut. Aber ich bin nicht mehr der Fachmann in der Kryptografie. Aber mein Mitgründer, Andreas Kuriger, ist wirklich unser kryptografischer Experte im Haus. Er hat eigentlich ein Doktorat gemacht in kryptografischen Chips, war dann auch bei einer amerikanischen Firma lange, 3-4 Jahre, Dallas Semiconductor, die bekannt war für kryptografische Chips und kam dann, er war nur 4 Jahre in den USA, nicht 17 Jahre, er ist schon viel länger wieder zurück und hat dann auch in Schweizer kryptografischen Firmen diese Produkte gebaut und aufgebaut.
So. Wenn ich dann bei euch arbeiten möchte, dann muss ich sehr gut in Mathematik sein.
Es ist jetzt nicht so, dass wir die Kryptografie neu erfinden müssen. Oder es ist die Kryptografie, die Zeiten, wo die Leute eigene Algorithmen gebaut haben, sind längst vorbei. Also im Industrieumfeld, im Enterprise-Umfeld, da werden die Algorithmen vorgegeben, die man brauchen kann. Das heißt, wir müssen sie verstehen, aber wir müssen sie nicht bauen, in dem Sinn. Also du musst nicht mathematisch gebildet sein. Und bei 40 Leuten ist es auch nicht so, dass alle Kryptografie bauen bei uns oder dass alle das machen. Wir haben ein weites Spektrum von Leuten. Also wir sind, wenn ich sage 40 Leute, sagen wir, sind etwa 10 sind in der Entwicklung oder weitere 15 sind im Verkauf. Dann haben wir viele Leute, die unser Cloud-System machen. Also wir brauchen DevOps-Leute, weil das ist dann Cloud-Systeme betreiben in dem Sinn. In der Entwicklung ist es so, die meisten Leute sind Softwareentwickler und das sind meistens Embedded Softwareentwickler. Das heißt, sie müssen gut in C++ sein. Das sind so die Anforderungen. Im DevOps-System sind das mehr so die Script-Leute, die Systeme bauen können, Zeugs zusammenbauen können. Und dann haben wir natürlich sehr viele Leute im Verkauf. Also diese Kursis, wir haben 3 Tochtergesellschaften, eine in Deutschland, eine in Hongkong und eine in den USA. Und dort sind die meisten Leute typische Sales-Leute mit einem guten technischen Verständnis, dass sie mit dem Kunden Lösungen erarbeiten können. Und dazu kommen noch die Sales Engineers, oder die dann noch ein bisschen tiefer sind und dann wirklich mit dem Kunden auch helfen können, die Systeme wirklich instand zu setzen und aufzubauen.
In der Vorbereitung hast du mir auch gesagt, die roten Boxen, die macht ihr ja selber. Ihr lässt einen Teil produzieren, aber das ist euer Werk.
Ja, also wir haben unsere Geräte selber entwickelt. Das sind unsere Elektronik. Die Chips natürlich kaufen wir auf der ganzen Welt ein, hauptsächlich aus Taiwan, aber auch aus von ST Microelectronics in Frankreich und aus den USA, wo man eigentlich Chips herstellt. Die Leiterplatte ist von uns entwickelt, gebaut. Und das ist eigentlich das System, wo alles drauf läuft. Und dann brauche ich mehr Software-Leute als Hardware-Leute am Schluss, die die Software dazu machen. Und die Box. Das Aluminium wird übrigens in der Schweiz gefräst. Das ist, einer der Rohstoffe, die aus der Schweiz kommen. Aber zusammengebaut wird alles in der Schweiz. Wir haben eine Vertragsmanufaktur, die das für uns macht. Das ist die Sikor in Bronschhofen, die du, glaube ich, kennst.
Ja, ein bisschen. Kenn ich, ja.
Und die produzieren diese Geräte für uns. Die Geräte haben ein Testprogramm bei der Sikor zum Feststellen, es funktioniert alles, es tut alles. aber die richtige Software kommt erst bei uns drauf.
Ja.
Und das ist auch noch ein bisschen speziell bei den HSMs. Die HSMs, sobald die bei uns die Software drauf haben, sind die Geräte im Betrieb. Das heißt, auch wenn sie nicht eingesteckt sind, die laufen schon. Die haben dann einen kleinen Batterie, eine sehr langlebige Batterie, einen Stromkreis. Und das Gerät merkt, wenn jemand es aufmacht, wenn jemand ein Loch reinbohrt oder sonst irgendwie versucht, das reinzukommen, dann gibt es so einen genannten Temper Event und dann wird eigentlich alles gelöscht, was auf dem Gerät ist.
Sehr spannend.
Also, es ist spannend. Das Gute ist auch, es ist, die meisten Kunden kaufen zwei Geräte, weil man will Redundanz haben, weil wenn ein Gerät ausfällt oder getempert wird, hat man seine Schlüssel immer noch auf dem anderen Gerät.
Das wäre noch gut, ja. Wenn man von Kryptographie spricht, hört man immer schnell, ja, wenn dann die Quantencomputer kommen, dann ist alles wertlos, was wir heute kennen. Was antwortest du denen?
Man kann unterschiedlicher Meinung sein, wann die Quantencomputer kommen, aber die allgemeine Meinung ist, in den nächsten Jahren passiert es. Und die Industrie ist eigentlich dran, sich umzurüsten. Und das betrifft wieder diese asymmetrischen Algorithmen, also das sind so die RSA-ECC-Algorithmen. Die müssen ersetzt werden mit quantencomputersicheren Algorithmen. Und das läuft eigentlich schon seit längerer Zeit. Also die amerikanische Behörde, die NIST, die National Institute of Standards, die NIST, hat vor etwa, wahrscheinlich schon über 5 Jahren, hat sie einen Wettbewerb gestartet und die Leute haben da ihre Algorithmen einwerfen können oder anmelden können. Das ist dann da, wo du den Mathematiker sein musst, genau, um das zu machen. Die haben da die Algorithmen reingebracht und die NIST hat die getestet und alle anderen haben versucht, diese Algorithmen zu brechen. Und von den etwa 100 Kandidaten ist einer nach dem anderen
das habe ich mitbekommen,
on the wayside, sagt man so schön, runtergefallen oder so. Und am Schluss hat die NIST Ende letzten Jahres hat sie 3 Algorithmen gewählt und die eigentlich released. Und die sind jetzt eigentlich da und das sind quantencomputersichere Algorithmen. Und mathematisch geht das irgendwie in Lattice Systems oder sowas. Die RSA-Zahlen waren, die RSA-Algorithmen waren Primzahlen, die Sachen. Und es ist so, dass Quantencomputers können sehr gut Primzahlen berechnen oder faktorieren oder wie das auch immer ist. Da verweise ich auf die Experten. Und das mit den Lattice, das ist so Gitteralgorithmen, das können sie nicht.
Ja.
Ja. Aber man weiß nicht, ob es vielleicht ein schlauer Kerl mal herkommt und dann das auch eine Möglichkeit findet, diese zu brechen oder so.
Ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Auch bei RSA wurden ja die Schlüssel immer länger, weil jemand dann.
Aber das Programm mit dem Quantencomputer ist also für die quantencomputersicheren Algorithmen ist so, dass die Amerikaner, die NSA sind hier wieder ein bisschen federführend, haben gesagt, bis 2030 wollen sie alle Systeme umstellen. Das heißt, viele Leute sind jetzt dran am Schauen, wie sie das machen wollen. Und eigentlich, wenn man denkt, wie lange es ging für andere Algorithmen, die umzuwechseln von MD5, das war so ein einfacher Algorithmen auf SHA-1, haben die Leute irgendwie 5 Jahre gebraucht. Und das war eigentlich nichts gegenüber dem, was wir jetzt vor uns haben mit dem Wechsel von diesen herkömmlichen asymmetrischen Algorithmen auf die quantensicheren asymmetrischen Algorithmen.
Das Verfahren ist komplett anders.
Ja.
Ja. Du hast vorhin erwähnt, vor allem Banken sind eure Kunden. Gibt es auch normalsterbliche Kunden, die das verwenden?
Banken sind ein großer Teil unserer Kunden. Natürlich vom Zahlungsverkehr ist das so. Du und ich ist es weniger, dass wir uns eine so Box kaufen, auch ist ein bisschen teuer für uns, individuell sowas zu kaufen. Wo wir auch Kunden sehen, wo ein Großteil unserer Kunden ist, ist im Krypto-Umfeld, in Bitcoins, oder? Wenn du dir überlegst, Bitcoin hast du einen Schlüssel, mit dem du dir deine Transaktion unterzeichnest. Das ist ein Private Key, ein privater Schlüssel wieder. Und wenn ich deinen Schlüssel, deinen Bitcoin-Schlüssel habe, kann ich deine Bitcoins ausgeben. Und die Blockchain ist halt so organisiert, das ist eine One-Way-Transaction, das geht in eine Richtung, man kann es nicht rückgängig machen, das Geld, die Bitcoins sind dann weg. Und das heißt jetzt natürlich, wenn du ein Unternehmen bist oder wieder eine Bank bist oder ein Unternehmen, das Krypto betreut für andere, für seine Kunden, dann möchtest du das Risiko vermeiden, dass ein einzelner Admin oder ein Bad Actor die Schlüssel brauchen kann und die Bitcoins von deinen Kunden weg sind. Mhm. Und da sind wir eigentlich ein bisschen führend in der Technologie. Also nicht nur ein bisschen, wir sind führend in der Technologie. Wir haben unsere Systeme so entwickelt, dass du an diesen Schlüssel, diesen Private Key, kannst du Attribute anhängen, die sagen, diesen Schlüssel kannst du nur brauchen, wenn du 2 von 5 Leuten zugestimmt haben plus 1 von 3. So im Bankenumfeld wäre das 2 von 5 Traders müssen zustimmen. Die können das dann mit ihrem Telefon machen, mit ihrem persönlichen Schlüssel die Transaktion anschauen und sagen, okay, das kommt dann zum HSM wieder. Also es hat noch ein Stück Zwischensoftware dazwischen, die das alles sammelt, weil das HSM ist nicht so gut mit Softwarefunktionen. Die Zwischensoftware sammelt all diese Approvals, oder? Also 2 von 5 Traders und 1 von 3 Compliance Officers. Man könnte ja auch den Kunden noch dazu nehmen, dass der Kunde auch Ja sagen muss. Dann geht das alles zum HSM. Das HSM schaut, okay, habe ich ein Quorum? Haben genug unterschrieben, haben alle die gleiche Transaktion unterschrieben oder war bei einem nur ein Bitcoin und beim anderen waren es 100 Bitcoin, was ich jetzt wirklich freigeben muss, weil es vielleicht ein kleiner Unterschied oder so. Und wenn das Quorum erfüllt ist, dann wird die Transaktion unterschrieben und geht auf die Blockchain und erfolgt so. Und da haben wir Technologie entwickelt, die die Kryptofirmen auf der ganzen Welt, also wir haben Kunden in der Schweiz, in Hongkong, in Singapur, in den USA, die lieben unsere Technologie, weil das nimmt ihnen sehr viel Arbeit, um die Systeme sicher zu gestalten. Wir erledigen das für sie schon.
Ja. Du hast ganz am Anfang gesagt, eure Lösung gibt es auch als Cloud. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Die Box ist okay, die kann ich mir in die Finger nehmen, aber wie sieht dann so ein Cloud-Service aus?
Warum machen wir überhaupt die Cloud? Weil viele Firmen wollen eigentlich diese Sicherheit noch haben, die Geräte haben. Jetzt ist einfach das Problem, du kennst es im IT-Umfeld, im Cybersecurity-Umfeld, es ist nicht so, dass wir von Arbeitskräften überschwemmt werden, oder? Wenn wir zum Beispiel in den Zahlungsverkehr schauen, wo wir drin sind, wo die Leute verstehen, wie diese Geräte funktionieren, sie aufsetzen können und nur schon ein Software-Update machen können. All diese Leute sind eher gegen das Pensionsalter. Grundsätzlich sind HSMs eine ältere Technologie, also das gibt es schon 20, 30 Jahre. Es ist nicht, dass wir das neu erfunden haben, wir sind einfach einer der jüngsten Player in diesem Gebiet. Es gibt einfach das Management von den Geräten, von den Boxen, oder das ist ein Problem. Und darum haben wir uns entschieden, wir bieten das Ganze als Cloud-Lösung an, so dass du eigentlich ein HSM bei uns mietest oder nur ein Teil von einem HSM von uns mietest. Das ist dann so, man sagt dem auf Englisch Multi-Tenancy, also es hat mehrere Kunden auf einem Gerät oder man hat nie ein einzelnes Gerät, man hat immer ein Cluster, das sagen wir, wenn mehrere HSM verbunden sind, ist es ein Cluster, dass man seine Schlüssel redundant hat. Und da bekommt man ein Slice davon. Wie ein Virtual Server hast du ein Slice vom HSM und das macht es sehr günstig und sehr einfach für dich, die HSMs zu gebrauchen. Und du musst es nicht selber betreiben.
Ja.
Und wir schauen einfach, dass die Geräte gut laufen, dass sie immer auf der neuesten Software sind. Wir können aber nicht deine Schlüssel bearbeiten, benutzen und machen. Das geht nicht, das kannst nur du. Und wenn du was falsch machst, ist es halt auch bei dir dann, du musst immer noch so viel wissen, wie man das bedient und macht.
Ich denke, das war ein wichtiger Aspekt, das ist immer noch eure Box hinten dran, einfach ihr betreibt sie für den Kunden.
Wir betreiben sie für den Kunden, also es gibt wie ich beschrieben habe, diese virtuelle oder diese sliced, ein Stück eine Scheibe von einem HSMs. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich möchte das ganze Gerät haben, oder? Mieten. Und dann haben wir auch Kunden, die wieder im Krypto-Umfeld, die sagen, ich möchte die Box kaufen, so dass sie mir gehört, aber ich möchte, dass ihr sie für mich betreibt. Ja. Machen wir natürlich auch gerne, oder? Das ist dann sozusagen ein gutes Geschäft für uns in dem Sinn, oder? Mhm. Aber es ist auch ein großer Aufwand für uns, das so zu machen, oder? Aber das erleichtert dem Kunden eigentlich, dass er nicht die Leute anstellen muss oder die Leute trainieren muss, die ein-, zweimal im Jahr etwas mit diesen Geräten machen müssen. Das ist eben auch wieder die Gefahr. Wenn du nur zweimal im Jahr was machst, hast du es wieder vergessen, oder? Wahrscheinlich auch ein Gebiet, wo ihr unterwegs seid.
Und ihr habt Datenstandort Schweiz, was ja auch ein gutes Argument ist.
Im Cloud HSM kannst du wählen. Es ist nicht nur Schweiz. So, okay. Wir sind auf 7 Standorten weltweit. Also wir haben 3 Standorte in der Schweiz, das stimmt. 2 sind produktiv, das heißt, du kannst als Kunde kannst du darauf zugreifen. Der 3. Standort ist Mountain im Berg. Das ist einfach so eine Art Backup-Standort, den wir für alles brauchen. Dann haben wir einen Standort in Deutschland für eine deutsche Cloud. Wir haben USA Ost und USA West. Das sind 2 Standorte und dann haben wir noch einen in Singapur.
Ja. Zwangsläufig, wenn die Kunden dort sind.
Ja, das Coole ist dann eigentlich, du kannst entscheiden, wo du deine Daten oder deine Schlüssel haben willst, in der Schweiz, in Europa, in USA oder in Asien. Oder wir haben jetzt einen Kunde, der will sie auf der ganzen Welt haben, oder?
Und dann könnt ihr sie auch sharen.
Ja, so wir haben ein Cluster in den USA, ein Cluster in der Schweiz, in Europa, in Deutschland, eins in Singapur und dann haben wir noch ein globales Cluster oder so.
Okay.
So. Und das ist natürlich, wenn du um Ausfallsicherheit gehst, oder? Wenn jetzt das Internet in den USA nicht läuft, oder? Kannst du immer noch auf deine Schlüssel zugreifen, halt in Singapur oder in Deutschland.
Ja, gerade für Transaktionen sehr wichtig. Da ist ja dann Nullfehlertoleranz.
Ja, das sind wieder die Krypto-Leute, die hier am meisten Angst haben. Drum. Okay. Ja, das ist halt, wie soll ich sagen, wenn du im Zahlungsverkehr eine Transaktion nicht funktioniert oder passiert sie halt einen Tag später technisch oder so. Ja. Man verliert kein Geld. Beim Bitcoin, wenn was passiert,
kann es viel Geld bedeuten. Ja.
Kann es sehr viel Geld bedeuten und darum sind die wirklich sehr fokussiert, die beste technische Lösung zu finden und das finden sie eigentlich mit uns.
Wenn wir gerade über Stolpersteine sprechen, was sind dann sonst so klassische Stolpersteine, die euch begegnen?
Stolpersteine, also als Firma, unser größtes Problem ist, man kennt uns nicht, oder? Securus ist, das ist eine Schweizer Firma, wir sind in Deutschland ein wenig unterwegs. Wir haben Konkurrenten, die 100-mal größer sind als wir, oder? In diesem Umfeld. Und die verkaufen einfach 100-mal mehr, oder? Und da ist natürlich ein bisschen schwer, oder? Auf dem Markt überhaupt dagegen anzukommen. Mhm. Wir sind von einer Research-Firma mal als die innovativste Firma in unserem Bereich beschrieben worden. Aber es ist immer noch so, der andere ist 100-mal größer, oder? You don't get fired for buying IBM, oder? Das ist, und das ist mit unseren Konkurrenten der Fall, so, oder? Das ist, denke ich, das größte Problem für uns. Wenn du auf ChatGPT gehst und fragst nach HSM, oder? Da kommt nicht unser Name zuerst. Wenn du auf Google gehst, kämpfen wir, unser Marketing kämpft, damit wir da besser platziert sind. Aber heute schauen die Leute alles nur noch ChatGPT an. Das ist das Harte.
Neue Strategien erfinden.
I mean, das andere Problem, das wir haben versucht, auf Wikipedia zu kommen, oder? Und wir haben einen schönen Artikel, viele Referenzen gehabt und so weiter. Und etwa 3 Sekunden, nachdem wir den Artikel publiziert haben, wurde er wieder gelöscht, weil not relevant, oder? Weil wir so klein sind, weil wir sind nicht 100 Millionen Umsatz oder an der deutschen Börse kotiert. So.
Sehr schade. Schauen wir doch noch am Schluss ein bisschen in die Glaskugel. Wohin geht die Reise? Was denkst du, was kommt da technisch auf uns zu?
Technisch, ich denke, was uns sehr beschäftigen wird in den nächsten Jahren, ist diese Umsetzung den Standard-Legacy-Systemen RSA, ECC auf die neuen quantencomputersicheren Algorithmen. Das sind da die MLChem und MLDSA und weiß ich, wie die heißen. So. Mhm. Also sie hatten früher coolere Namen wie Crystal Cipher und Sphinx und solches Zeugs, aber jetzt haben sie normierte Namen. Das andere ist, wir sehen einfach, dass überall, wo du Schlüssel brauchst, oder überall, wo du Identitäten hast, möchtest du diese eigentlich sichern mit Geräten, wie wir haben. Und dieser Markt wird mehr und größer. Also von dem her denken wir sind in einer guten Situation. Wir sind am Wachsen, wir expandieren jetzt in den USA. Das ist da einer unserer großen Aktivitäten im Moment. Aber das Ding geht weiter, weißt du, wenn du schaust, ja, wir sprechen von Identitäten, aber jetzt die Leute sprechen jetzt von AI, oder? Mhm. Und dann hast du die AI-Agents, oder? Die anfangen, Zeugs für dich machen, oder? Und solange die Zeugs machen und irgendwie auf dem Internet irgendwas suchen und dir hinwerfen, ist das okay. Aber irgendwann möchtest du die auch benutzen, um in deinen internen Systemen die Finanzen anzuschauen oder im HR-Folder etwas zu machen. Und dann hast du das Problem, oh, was machen die, oder? Und was haben die für Berechtigungen? Und möchte ich denen einfach mein Passwort geben, die das machen? vielleicht auch nicht die richtige Idee. Was dürfen die machen? Das heißt, die brauchen auch eine Authentisierung. Das heißt, wir sind wieder in dem System, das sind eigentlich Knechte, oder? Mhm. Die Arbeit für dich machen, die brauchen Berechtigungen. Und wenn du sagst Berechtigung, Authentisierung, sind wir wieder bei Schlüsseln, Passwörtern und so weiter. Und das ist denke ich, ein großes Wachstumsfeld für uns, da reinzukommen.
Ja, und somit kommen wir bereits ans Ende. Robert, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch fürs Zuhören. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonnieren. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke vielmals.
Sehr gern.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.